Deutschlandfunk Nova. Update.
Autos werden immer fetter, größer, breiter.
Ja, weil sie günstig zu haben sind und weil man damit natürlich auch eine gewisse Art von Macht ausdrücken kann und von Dominanz im öffentlichen Raum, der ja immer enger und immer umkämpfter wird.
Sagt Verkehrsforscher Andreas Knie, warum größere Autos zwar praktisch für die sind, die sie fahren, aber gefährlich für alle außerhalb, das hört ihr gleich. Davor müssen wir mal klarstellen, Björn Höcke ist kein Rechtsextremist. Meinte zumindest sein AfD-Parteichef Tino Chrupalla gestern im ZDF.
Ist für mich nicht rechtsextrem.
Ab wann man überhaupt Rechtsextremist ist, konnten die bei Markus Lanz gestern auch nicht so richtig beantworten. Wir haben deswegen mal nachgefragt. Heute, am 7. Februar 2024. Habt einen guten Mittwoch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Think about your own family.
Denken Sie, es wäre Ihre eigene Familie, die dort drüben in Gaza festgehalten werden würde. Dort werden Frauen und auch Männer sexuell missbraucht und gefoltert. Die Hamas macht mit den Geiseln, was immer sie will. Meine Schwester ist seit mehr als 100 Tagen dort drüben. Und ich kann ihr von ihr aus nicht helfen.
Das hat der Bruder einer Geisel dem Fernsehsender Welt erzählt. Seine Schwester ist noch wie weitere 135 Geiseln seit dem 7. Oktober bei der Hamas. Davon ist zumindest das israelische Militär bisher ausgegangen. Jetzt ist aber klar, es sind weniger. Ein Armeesprecher hat einige für tot erklärt. Über die neuesten Entwicklungen in Israel und Gaza spreche ich jetzt mit Christian Wagner, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Christian.
Ja, hallo.
So, was genau hat die israelische Armee denn jetzt bekannt gegeben?
Sie hat bekannt gegeben, dass 31 der Verschleppten wohl nicht mehr am Leben sind. Und dazu muss man aber auch sagen, dass in der israelischen Öffentlichkeit schon vorher klar war, dass wohl nicht alle der 136 noch leben. Insofern haben jetzt die Familien der Verschleppten Gewissheit bekommen, dass ihre Angehörigen tot sind.
Und da ist man sich auch sicher, also das Militär?
Das Militär hat gesagt, dass man sich auf mindestens zwei Informationen stützt. Zum Teil geht es da um Augenzeugenberichte von freigelassenen Geiseln, die also bei dem letzten Austausch von Geiseln und Gefangenen zwischen der Hamas und der israelischen Seite freigekommen waren, und auch auf Videomaterial, das die palästinensischen Gruppen im Gazastreifen von ihren Geiseln veröffentlicht haben.
Der Angehörige, den wir gerade gehört haben, der hat auch gesagt, die Geiseln sind seit über 100 Tagen in der Gewalt der Hamas. Die Lage im Gazastreifen hat sich in der Zeit generell massiv zugespitzt, allein die Versorgung, Beschuss und so weiter. Was wissen wir über die Situation von den Geiseln, die jetzt noch dort sind?
Sehr wenig. Wahrscheinlich werden sie in Tunneln festgehalten, also unterirdisch, sind aber wohl auch in der Gewalt von verschiedenen palästinensischen Gruppen. Und die Hamas hat Videos veröffentlicht, wo Geiseln auch um ihre Freilassung bitten und wahrscheinlich auch gezwungen wurden, die israelische Regierung, das Militär zu drängen, die Kämpfe aufzugeben, nicht mehr zu bombardieren, weil sie dadurch selber in Gefahr geraten. Und das ist auch das, was die Angehörigen, die Familien der Verschleppten eben sagen und damit auf die Straße gehen mit der Forderung.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das passiert ja schon seit Monaten, dass die in Israel, die Angehörigen, da wollen, dass die Regierung mehr für die Freilassung macht. Passiert das auch? Also gibt es da Verhandlungen?
Es gibt keine Verhandlungen, weil die wären ja Teil von einer großen Verhandlungsrunde, in der es um einen Waffenstillstand geht. Es gab jetzt vor 10 Tagen einen Vorschlag von internationalen Vermittlern, wie man verhandeln könnte über einen Waffenstillstand und eine Geiselfreilassung. Die Hamas hat sich gestern dazu geäußert und hat sehr weitreichende Forderungen aufgestellt, also einen langen Waffenstillstand, die Freilassung von 1500 Gefangenen aus israelischer Haft. Das sind Forderungen, die Israels Regierung nicht bereit ist zu erfüllen. In der Regierung sitzen auch Leute, die sagen, sobald hier palästinensische Gefangene befreit werden, dann sind wir raus aus der Regierung, und das will Regierungschef Netanyahu auf jeden Fall vermeiden. Von daher gibt es in der Sache wenig Aussicht darauf, dass überhaupt erstmal verhandelt wird.
Das heißt, es gibt da bisher wenig Konkretes und es gehen die Kämpfe im Gazastreifen einfach ungehindert weiter.
Ja, im Moment bombardiert die israelische Armee vor allem in Rafah. Das ist die Stadt ganz im Süden vom Gazastreifen, wo besonders viele Palästinenser hingeflohen sind. 1,3 Millionen Menschen sind dort zusammengedrängt, schätzt man. Und sowohl die USA als auch die Vereinten Nationen warnen jetzt die israelische Seite davor, hier weiter mit der Armee vorzurücken, weil viele Zivilisten, unschuldige Menschen in Gefahr wären. Aber wie sich die israelische Armee jetzt weiter verhalten wird, ist unklar.
Christian Wagner ist für uns in Tel Aviv und hat von den neuesten Entwicklungen bei den Geiseln erzählt, die noch unter der Gewalt der Hamas sind. Auch eine mögliche Waffenruhe im Tausch gegen die Freilassung scheint da gerade wenig konkret zu sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Björn Höcke ist nicht rechtsextrem, findet zumindest sein AfD-Parteichef Tino Chrupalla gestern im ZDF.
Ist für mich nicht rechtsextrem.
Mhm. Als Reminder für alle, Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD in Thüringen. Das ist dieser Typ hier.
Holen wir uns unser Land zurück. 1000 Jahre Deutschland, ich gebe euch nicht her.
Das Alte und Morsche zerfällt vor unseren Augen. Der Mantel der Geschichte weht an uns vorbei. Ergreifen wir ihn.
Ich sehe ein Volk, das eine Zukunft haben will. Wir sind das Volk!
Ist das schon rechtsextrem? Und ab wann ist man überhaupt rechtsextrem? Da waren Sie sich bei Markus Lanz gestern jetzt auch nicht so sicher. Lorenz Blumenthaler konnte mir aber vor der Sendung bei der Frage weiterhelfen. Er ist von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus engagiert. Wenn jemand mit Gewaltfantasien versucht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage zu stellen oder zu bekämpfen, dann sei man Rechtsextremist. So hat es der AfD-Chef gestern gesagt. Ich habe Lorenz gefragt, ob er mit der Definition mitgeht.
Nein, ich würde da ganz klar dagegen halten. Ich glaube, es kommt da auch auf verschiedene Definitionen an. Hm. Wir haben ja in Deutschland den Rechtsextremismusbegriff oder den Extremismusbegriff generell, der ja auch zum Beispiel auf Linksextremisten angewandt wird. Und da ist immer das Kriterium, wie bewertet der Verfassungsschutz das? Man kann natürlich rechtsextrem sein, ohne dass der Verfassungsschutz das als solches bewertet. Mhm. Und darauf versuchte sich ja auch Chrupalla gestern so ein bisschen zu versteifen.
Okay, du sagst also, es gibt quasi mehrere Definitionen oder auch mehrere Leute oder so, die eine Definition so festlegen können. Was wäre denn deine Definition vom Rechtsextremismus?
Also Rechtsextreme vertreten ein rechtsextremes Weltbild. Das setzt sich aus verschiedenen Aspekten zusammen. Zentral dafür ist eigentlich immer gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, also Rassismus, Antisemitismus. Und dazu gehört natürlich immer auch die Abschaffung der Demokratie. Mhm. Also Rechtsextreme sind Antidemokratinnen. Und in unserer Verfassung ist nun mal festgelegt, dass Deutschland eben ein offenes Land ist, ein heterogenes Land ist, wo nicht ein völkischer Begriff quasi unserer freiheitlichen Grundordnung zugrunde liegt. Und dagegen wenden sich Rechtsextreme. Dann ist natürlich immer die Frage, was kommt zuerst? Ist der Rechtsextreme erst Antidemokrat oder erst Rassist, Antisemit und wird dann dadurch zum Antidemokraten?
Das heißt aber, wenn da so ein paar Punkte davon erfüllt sind, so, dann würden Gerichte auch hingehen und sagen, ja, okay, den kann man als Rechtsextremisten bezeichnen.
Für Gerichte ist immer die Frage entscheidend, ob hier ein Werturteil gefällt wird. Also das haben wir ja zum Beispiel auch beim Höcke-Verfahren gesehen. Björn Höcke, den ich hier als Faschisten bezeichnen darf, dank dieses Urteilsspruches, weil es sich dabei um ein Werturteil handelt,
ja,
und eben nicht eine wissenschaftliche Meinungsäußerung. Und ich glaube, dass es dahingehend sehr wichtig ist, immer zu überprüfen, gerade auch, wenn man sich jetzt die Persona zum Beispiel Björn Höcke anguckt.
Ja, lass gern bei dem Beispiel bleiben.
Ja, wie äußert sich diese Person? Das ist ja auch immer für die Gerichte immer interessant. Sind diese Sachen öffentlich getätigte Aussagen, mhm, oder passieren die quasi alleine im stillen Kämmerlein? Und bei Björn Höcke waren da die Indizien sehr klar für das Gericht, denn er greift immer wieder auf die Sprache des Nationalsozialismus zurück, spielt damit, setzt sich ein für eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, Zitat Björn Höcke aus seiner Dresden-Rede, oder schreibt in seinem eigenen Buch vom Volkstod durch Bevölkerungsaustausch, vor dem er nach wie vor warnt, wir erinnern uns an die Korrektivrecherche, Remigration. Also all diese Punkte sind bei Björn Höcke gegeben, denn unsere Verfassung definiert tatsächlich, dass ja das Volk, die Bundesrepublik Deutschland, sich nicht so zusammensetzt, wie Björn Höcke sich das vorstellt. Und damit wendet er sich mit seinen Vorstellungen und Aussagen gegen die Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland.
Für AfD-Chef Tino Chrupalla ist Björn Höcke kein Rechtsextremist, für Lorenz Blumenthaler schon, ganz klar. Warum, hat er uns gerade bei Deutschlandfunk Nova erklärt. Danke, Lorenz.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
No offense, ja, aber ich weiß nicht, wie ernst ich eine Digitalstrategie von einem Land nehmen kann, das 2024 erst die Faxgeräte in der Regierung abgeschafft hat. Aber gut, geben wir dem Ganzen mal eine Chance. Die Bundesregierung hat heute eine internationale Digitalstrategie beschlossen. Ann-Kathrin Horn aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten, die dröselt uns jetzt mal auf, was da so drin steht. Also Anka, die internationale Digitalstrategie, was soll die bringen?
Ja, also Deutschland hat schon eine ganze Menge Strategien fürs Digitale, auch wenn du das vielleicht nicht so glaubst mit deinem Faxton da. Es gibt auch tatsächlich auch eine nationale Digitalstrategie, da die besagt zum Beispiel, dass es mehr Internet an Schulen geben soll, sowas. So, und bei der internationalen Digitalstrategie, da geht es darum, ob Deutschland bei internationalen Treffen mitmacht, wo es ums Internet und um Digitales geht und auch welche Position Deutschland dann vertreten soll. Mhm. Und was soll das Ganze bringen? Deutschland will halt international ein bisschen mehr Einfluss nehmen als bisher.
Weil wir bisher halt noch nicht so die Frontrunner sind.
Genau, also das sagt auch Wolfgang Kleinwächter, der war früher Professor für Internetpolitik und beschäftigt sich schon sehr lange mit Digitalisierung und der berät auch die Bundesregierung.
Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren bei den internationalen Themen weit zurückgehalten, vor allen Dingen in den frühen Nullerjahren beim UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft.
Ja, und das will Deutschland jetzt ändern, also immer mit am Tisch dabei sein und auch mitreden, wenn Staaten sich treffen und über Digitales und über Internet reden.
Also soll es mehr deutschen Input geben. Und um was geht's da genau bei solchen Treffen?
Ja, dann wird da zum Beispiel besprochen, welche neuen Mobilfunkstandards es geben soll, also wie das laufen soll mit den Handynetzen, welche Technologie da eingesetzt wird, 5G oder das neue wäre 6G, welche Firmen da beteiligt werden. Bei solchen Treffen war bisher China immer sehr stark vertreten. China hat ja auch sehr stark beim 5G-Netz mitgemacht und da hatten viele Länder dann Sorge, dass China darüber vielleicht demokratische Staaten abhören kann oder so.
Also es geht vor allem ein bisschen auch darum, dass einfach China weniger zu sagen hat im Internet, oder wie?
Ja, die Bundesregierung hat auf jeden Fall den Plan, dass Länder wie China oder Russland weniger Einfluss nehmen sollen. Und dass es wichtig ist, zusammenzuarbeiten mit demokratischen Ländern und dafür zu sorgen, dass Mobilfunknetze und das Internet sicher sind und dass es im Internet keine Zensur und kein Abschalten und sowas gibt.
Aber das stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor, weil ich meine, was hat Deutschland groß mitzureden, ob jetzt der Iran bei sich das Internet ausschaltet oder dass China halt Menschen im Netz überwacht?
Ja, das stimmt. Aber die neue deutsche Strategie sagt, dass Deutschland immer mit dabei ist, wenn zum Beispiel bei der UNO oder anderen internationalen Treffen über sowas geredet wird. Und der grüne Politiker Tobias Bacherle sagt, oft rechtfertigen Länder Internetüberwachung ja damit, dass Terroristen oder Kriminelle bekämpft werden sollen.
Etwas autoritärer eingestellten Staaten hätten halt sehr gerne, dass man unter dem Deckmantel der Kriminalitätsbekämpfung im digitalen Raum sehr große, breite Eingriffe in die Privatsphäre und Überwachungsmaßnahmen rechtfertigen kann und auch einsetzen darf.
Mhm. Ja, und Deutschland will bei internationalen Treffen darauf bestehen, dass sowas nicht okay ist, wobei man da auch sagen muss, es gibt ja auch in Deutschland Fälle, die kritisch diskutiert werden, sowas wie Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner zum Beispiel. Aber in der neuen internationalen Digitalstrategie steht auch, dass Deutschland keine Überwachungstechnik an Länder verkauft, die damit dann Menschen online überwachen und Menschenrechte verletzen.
Okay, aber ist das jetzt irgendwie so zack, konkrete Ansage oder ich weiß nicht, ist das eher so ein ausführliches Brainstorming, so eine generelle Leitlinie?
Ja, also diese Digitalstrategie, die internationale, das sind gerade mal 11 Seiten Text. Das ist jetzt vergleichsweise wenig und der ist auch wirklich recht allgemein gefasst. Also da steht halt drin, Menschenrechte schützen, freies Internet schützen. Der Berater und Ex-Professor Wolfgang Kleinwächter sagt, das ist eher eine grobe Anleitung. Aber das Digitalministerium, das hat auch diese Strategie ausgearbeitet, das will schon auch ein paar konkrete Sachen umsetzen. Zum Beispiel Leute ins Rennen schicken aus Deutschland, wenn international irgendwelche Digitalarbeitsgruppen gebildet werden und vielleicht auch eine Extrastelle einrichten bei der UNO. Es gibt nämlich im September einen großen UNO-Gipfel zum Thema Digitales Und da geht es dann um sowas wie, was passiert eigentlich mit unseren Daten oder wie kann man Fakes im Netz verhindern, aber trotzdem Meinungsfreiheit haben.
Deutschland will in Zukunft mehr mitreden, wenn es bei internationalen Treffen um Internet und Digitales und so geht. Ann-Kathrin Horn aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns diese neue internationale Digitalstrategie mal erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich manchmal schon so ein bisschen unwohl, wenn ich vor so einem Auto stehe, über das ich schon nicht mehr so drüber gucken kann. Das ist wirklich so ein Stadtpanzer ist. Anders kann man es nicht sagen. Aber Autos werden seit ein paar Jahren wirklich größer, breiter, schwerer. Das sagen Mobilitätsforscherinnen. Und seit Paris am Wochenende entschieden hat, ja, SUVs müssen ja mehr bezahlen fürs Parken und sollen am besten ganz raus aus der Stadt. So wird auch in Deutschland immer mehr über die Größe von Autos diskutiert. Und Justus Wolter sagt heute, ich weiß nicht, ich glaube, ich mit allen Mobilitätsforscherinnen, die es in Deutschland gibt, telefoniert. Und du kannst mir jetzt sagen, warum die so größer geworden sind.
Ja, weil es Leute anscheinend einfach wollen und die Autobauer hier nur eine Richtung kennen, sagt Andreas Knie, Verkehrsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin. Es geht nur größer.
Jedes Auto wird immer etwas größer, immer etwas schwerer, immer etwas PS-stärker. Also die deutsche Autoindustrie, das kann man empirisch nachweisen, kann nicht kleiner, sondern nur größer. Und dann landet man eben bei diesen ja, panzerartigen Vehikeln.
Und dass sie nicht anders können, wie der Forscher sagt, hängt damit zusammen, dass die Autobauer die Autos immer leistungsstärker in jeglichem Bereich machen wollen. Und das führt dann zwangsläufig dazu, dass sie größer werden, sagt der Forscher.
Ja, es ist halt so, ne? Es gibt dann irgendwann ja nur besser, mehr, größer und so weiter. Wie ist denn das so auf der Seite von uns, die das Auto fahren dann am Ende?
Also da gibt es auch Argumente für große Autos. Bequemerer Einstieg, mehr Beinfreiheit, eine vermeintlich bessere Übersicht durch ein höheres Sitzen und ein stärkeres Gefühl von Sicherheit. Ja. Weil man im Straßenverkehr ja selbst so der Größte ist, das sagen AutofahrerInnen zumindest. Und diese Argumente sind essentiell für Menschen, die sich so ein Auto anschaffen, sagt Gregor Kolbe, Verkehrsreferent beim Bundesverband der Verbraucherzentrale.
Bei der Kaufentscheidung spielen natürlich erstmal die Vorteile die wichtigste Rolle für die Käuferinnen und Käufer. Zu sehen, ich habe ein besseres Auto, größer, schneller, stärker, schwerer, spielt jetzt keine Rolle. Das wird eben dann leider nicht beachtet. Und die Nachteile, zum Beispiel das Gewicht oder die Probleme beim Parken, die werden eben ausgeblendet.
Ja, ne, eben auch gerade, was du auch gesagt hast. Ne? Man ist der Größte, aber man blendet natürlich alles, was das für alle außenrum, die nicht in so einem Auto sitzen, das komplett aus. So, das spielt gar keine Rolle. Aber wie ist denn das so gesamtgesellschaftlich? Also sind große Autos auch irgendwie schlecht für den Verkehr?
Also zumindest Gregor Kolbe wird da ziemlich deutlich.
SUVs und große Autos beeinflussen den Verkehr negativ, denn die Ressourcen sind begrenzt, der Platz ist begrenzt und diese großen, schweren Fahrzeuge nehmen besonders viel von dem Platz. Also hier gilt es gegenzusteuern. Das hat die Politik schon in verschiedener Hinsicht versucht, aber es reicht noch lange nicht aus. Wir sehen den SUV-Boom und der wird mit den derzeitigen Mitteln leider nicht beendet werden.
Und dieser Trend zu großen Autos, der steht auch entgegen vieler Ziele der Bundesregierung, etwa zu weniger Energieverbrauch, Stärkung des Radverkehrs oder Ausbau des ÖPNVs.
Jetzt kann man da ja aber durchgreifen. Ich meine, das sieht man in anderen Ländern. Amsterdam inzwischen siehst du in der Innenstadt da drin, in der Altstadt quasi gar kein Auto mehr so. Und in Paris haben sie hier einfach mal Parkkosten richtig hochgeknallt. Wie sieht denn das so aus in Deutschland? So, gibt es da irgendwie Konsequenzen oder klappt das einfach nicht?
Ja, also scheinbar reichen die negativen Einflüsse noch nicht aus. Mhm. Und das, obwohl auch der gesamtgesellschaftliche Bereich Sicherheit betroffen ist. Also die Regierung will mit ihrer Vision Zero erreichen, dass es keine Verkehrstoten mehr gibt in Deutschland. Laut Feline Gaffron, Projektleiterin von Agora Verkehrswende, müsste man dafür auch die großen Autos in den Blick nehmen, weil sie die Übersicht im Stadtverkehr im Ganzen schwerer machen.
Dann erhöht sich auch die Unfallgefahr. Und es ist tatsächlich so, dass mittlerweile die Unfallforschung der Versicherer sagt, dass jeder fünfte der innerörtlichen Fußgänger- und Radfahrerunfälle mit einem Personenschaden in Zusammenhang mit Parken stehen. Und da spielt die Größe der Fahrzeuge eine große Rolle.
Ja, wir sind halt dann doch Autonation, also richtig harte Einschnitte, die wagt man sich da irgendwie dann doch nicht so richtig. Ist es vielleicht irgendwie möglich, so dass das Image von SUV-Fahrenden hier für so eine Trendumkehr zu nutzen?
Also zumindest Verkehrsforscher Andreas Knie hält das für möglich. Gerade bei sehr wohlhabenden Menschen, die so zu sogenannten Eliten gehören, könne man diesen beginnenden Trend auch schon beobachten.
Die fangen an, sich nicht mehr über die Größe des Autos darzustellen, zu präsentieren, sondern da sind andere Werte plötzlich wichtiger. Also wir sehen also, wie gesagt, wenn in diesen Städten dieser Trend weitergeht, dass es dann eben dann doch auch irgendwann mal peinlich wird. Und
Das würde wiederum dazu führen, dass ja die Absatzzahlen von großen Autos auch wieder sinken würden.
Das ist wahrscheinlich auch, die fahren auch gar nicht so schnell wie dann so ein Sportwagen, der halt so schön flach und so windschnittig ist und die brauchen auch nicht so viel Platz dann so. Lieber so einen Sportwagen nehmen, gebt richtig Geld aus und kauft euch so einen Teil. Justus Wolters erzählt, warum Autos auf jeden Fall immer größer werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Annalena Baerbock als Elefant im Porzellanladen. Oder Christian Lindner als Sparschwein. Sarah Wagenknecht macht die Beine vom rechten bis zum linken Rand breit. Und was haben wir noch? Ah, Olaf Scholz haben wir noch als Faultier. Ach ja, ne? In vielen Karnevalshochburgen geht's morgen dann so richtig los, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin ein Mensch, der kommt aus einer Region, wo man Fasching sagt, deswegen bin ich da eher so ein bisschen raus. Aber es wurden jetzt die letzten Umzugswagen vorgestellt, die dann ab morgen durch Düsseldorf, Mainz, Köln und so weiter fahren. Und vor allem Politikerinnen und Politiker kriegen da ja ordentliche Fett weg immer. Olaf Scholz als Faultier, ne? Sehe ich. Aber tun wir damit dem Faultier nicht ein bisschen Unrecht? Ist das wirklich so faul und macht den ganzen Tag einfach gar nichts? Das habe ich vor der Sendung Tierpflegerin Dana gefragt. Sie kümmert sich im Leipziger Zoo um die Faultiere und Faultier Olaf passt eigentlich gar nicht so richtig.
Nein, überhaupt nicht, denn sie sind ja auch gar nicht faul.
Ach,
ja.
Warum nicht?
Naja, also ich sage immer, derjenige, der die Faultiere Faultiere genannt hat, der hat die halt den ganzen Tag über beobachtet und ist dann selber ins Bett gegangen. Das Faultier ist aber dämmerungsaktiv und man muss halt einfach zu ihrer Aktivitätsphase sie auch beobachten und dann ist da einfach richtig viel los.
Ach, das heißt, wenn es so Abend wird, wenn es dunkel wird, dann geht's da richtig ab bei denen, oder wie?
Genau, dann werden die richtig aktiv und dann machen die auch ordentlich Meter, da laufen die auch wirklich große Strecken.
Was machen die denn so?
Naja, hauptsächlich klettern und essen. Bei uns ist es halt so, dass die ja in Gondwanaland relativ frei leben und die ganze Halle für sich erobert haben. Ja. Und die laufen da auch einfach komplett durchs Dach, quer durch die ganze Halle, einfach weil es ihnen Spaß macht.
Okay. Ich habe mal gehört, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Faultiere sind, dass die manchmal irgendwie so beim Einschlafen auch runterfallen von Bäumen oder so. Oder ist das nicht das Faultier?
Nee, das ist nicht das Faultier. Also die schlafen ja eigentlich immer auch hängend. Die setzen sich auch ganz gerne in eine Astgabel zum Schlafen. Aber man kennt ja so das typische Bild, dass ein Faultier mit allen vier Füßen hängt und einfach vor sich hin döst.
Ja.
Und das ist auch überhaupt kein Problem, weil das für die keine Muskelanstrengung ist, sich dort einzuhaken, sondern die hängen sich eben mit ihren Krallen dort dran. Und dann müssen die sich auch nicht anstrengen und dann ist es halt auch kein Problem, wenn man einschläft und die Muskeln entspannt, dann fallen die trotzdem nicht runter.
Okay, das, aber eigentlich klingt es irgendwie auch ganz entspannt, so ein Faultierleben, so, ne? Den ganzen Tag irgendwie rumchillen, irgendwie nicht so viel machen, irgendwie schlafen und dann abends mal noch kurz ein paar Runden drehen.
Das ist auf jeden Fall ein total schönes Leben, vor allem natürlich hier im Zoo, weil wir den zusätzlich zu ihrer natürlichen Nahrung, was ja eigentlich nur Blätter sind, die relativ energiereich sind.
Ja.
Zusätzlich gibt es bei uns eben zum Beispiel gekochte Kartoffel, was halt ein totaler Energieboost ist. Und andere Zoos haben zum Beispiel das Problem, dass ihre Faultiere dadurch ein bisschen verfetten, weil die sich eben nicht so viel bewegen können. Und dadurch, dass die bei uns aber eben diese große Halle zur Verfügung haben, ist es auch für uns total schön zu sehen, dass ein Faultier eben merkt, dass es Energie übrig hat, was ihm ja in freier Wildbahn eigentlich nie passiert.
Okay.
Aber bei uns im Zoo merken die das halt und nutzen die Energie auch einfach und laufen halt dort durch die ganze Halle einfach, weil es ihnen Spaß macht. Das ist schon total cool.
Das ist vor allem voll gegen das Klischee, aber das heißt, in der freien Wildbahn sind die doch noch mal ein bisschen fauler.
In freier Wildbahn sind die insofern fauler, als dass die einfach nicht so wahnsinnig viel Energie übrig haben. Die fressen halt nur Blätter, die eine sehr lange Verdauungszeit benötigen und wo auch einfach nicht besonders viel Energie drin ist, die das Faultier nutzen kann.
Okay.
Und dann muss man natürlich schauen, man muss zu einem anderen Baum kommen, um dort zu essen. Man muss auch einmal die Woche am Baum runterklettern, um mal sein Geschäft zu verrichten. Und ab und zu möchte man vielleicht auch noch ein anderes Faultier treffen. Von daher muss man sich da seine Ressourcen schon einteilen. Mhm. Aber prinzipiell sind Faultiere natürlich auch in freier Wildbahn viel unterwegs. Ja, nur eben abends.
Okay.
Wenn sie keiner beobachtet.
Okay, vielleicht ist das bei Olaf Scholz einfach auch so. Vielleicht können wir nicht über den Tag auf den gucken, sondern müssen wir mal gucken, ob er abends irgendwie noch was macht.
Das wäre vielleicht die Lösung aller Probleme, ja, wer weiß.
Vielleicht ist er einfach so eine Nachteule, der dann erst so richtig losbuttert bei der Arbeit.
Also wir lösen das mit einer Wildkamera. Vielleicht sollte man das einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ins Kanzleramt hängen und mal gucken, was da dran ist. Okay, Dana, vielen Dank, um uns einmal mitzunehmen so ins Faultiergehege im Zoo in Leipzig und dass hier an dem Klischee vom faulen Faultier eigentlich gar nicht so viel dran ist, sondern dass die schon auch ordentlich Strecke machen können und da umtriebig sind bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gern. Ich helfe da immer gerne mit, Leute darüber aufzuklären, dass ein Faultier nicht faul ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.